Unsere Jugend hatte gestern einen guten Abend, was ich gehört habe. Amen. Und ich hoffe, dass wir heute auch einen guten Morgen haben. Ja, wir haben ja seit, von der Zeit her kann ich es jetzt schwierig sagen, weil ich ja das quasi allein mache und dazwischen immer was anderes ist, aber wir haben ja diese Reihe zur Zeit, wo es über Familie geht und über Ehe. Und über die Gedanken, die sich Gott darüber macht. Ich denke mal immer wieder, ob es wirklich gut ist, sowas zu machen, auch am Sonntagmorgen. Das ist so eine Sache, wo je nach unseren Lebensumständen auch nicht hundertprozentig jeden betrifft. Und trotzdem halte ich das Thema Ehe und Familie für so zentral wichtig, weil das so diese kleinste Keimzelle ist unserer Gesellschaft und weil das auch ein Bild ist, was Gott immer wieder für sich und die Gemeinde benutzt. Und es deswegen, glaube ich, für uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir Ehe und Familie so leben, wie Gott sich das auch vorgestellt hat. Und für diejenigen von uns, die jetzt eben noch nicht in Ehe und Familie drinstecken, finde ich es wichtig, dass wir das vorher hören, bevor es richtig losgeht und bevor wir womöglich auch Fehler machen. Für diejenigen von uns, die in dieser Phase drin sind, finde ich es wichtig, damit wir es richtig leben. Und für diejenigen von uns, die sagen, eigentlich sind wir aus der Phase dann schon wieder raus, finde ich es wichtig, weil immer eine Generation nachkommt, die wir mitprägen. Und insofern möchte ich heute gerne Fortsetzung machen. Das erste Thema, was wir miteinander besprochen hatten, da ging es so ein bisschen um Männer und Frauen und die Unterschiede. Wir haben festgestellt, dass in unserer Gesellschaft zurzeit einfach so einiges passiert, was die Maßstäbe Gottes auf den Kopf stellt und verdreht. Und dass es da einfach wichtig ist, dass wir irgendwie ein klares Bild davon haben, wie Gott die Dinge wirklich sieht. Die zweite Einheit, die habe ich ein bisschen abgeändert. Da ging es dann nicht nur, aber auch um Partnerwahl. Da haben wir uns mit Nehemia 10 beschäftigt, wo es eben ganz stark darum ging, dass das Volk Gottes seine Partner aus dem eigenen Volk suchen sollte, was nun weniger mit dem Volk zu tun hatte, sondern mit der Religion, dass Gott eben sehr viel Wert drauf legt. Und wir haben das auch im Neuen Testament dann gesehen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns Partner wählen, die mit uns auf demselben Weg sind und dass es nicht dazu führt, so wie uns das bei König Salomo beispielhaft vor Augen geführt wird, dass wir durch unsere Partner dann eben vom Glauben weggezogen werden. Die dritte Einheit heute, da wird es um das Ende der Ehe gehen, nämlich um Scheidung. Es wird um Scheidung und Wiederheirat gehen. Auch das ist ein Thema, was uns mehr und mehr beschäftigt und wo ich finde, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass wir eine biblisch fundierte Basis haben für das, wie wir Dinge sehen. Und dass wir nicht einfach Dinge so machen, wie sie uns gefallen oder wie wir das seit Urzeiten gehört haben, sondern dass wir einfach nochmal nachschauen, wie sieht es eigentlich aus, was sagt Gottes Wort darüber. Dann werden wir vermutlich das nächste Mal, wenn ich hier bin, über den Bereich der Sexualität uns Gedanken machen. Und dann in einem fünften Teil, da wird es dann um das gehen, was immer mal wieder passiert, wenn es um Sexualität geht, nämlich dass Kinder da sind. Wollen wir uns ein bisschen über Kindererziehung unterhalten. Und ich hoffe, dass es immer so auf eine Art und Weise dann eben auch gemacht wird, dass ihr auch jetzt zum Beispiel speziell beim Punkt Kindererziehung, wenn ihr keine Kinder habt, dass ihr trotzdem was mitnehmen könnt an den Prinzipien, die uns Gott in seinem Wort zeigt. Und ich denke, diejenigen, die noch keine Kinder haben, für die es gut ist, schon mal gehört zu haben. Und die keine eigenen mehr haben, die haben dann Enkelkinder, bei denen sie viel richtig und auch viel falsch machen können. Und von daher denke ich, ist es eine ganz wichtige Geschichte. Ja, heute, wie gesagt, möchte ich das Thema Scheidung angehen. Wir stellen fest, dass es ein Thema ist, was vor, jetzt sage ich mal, 50 Jahren überhaupt noch gar kein Thema war. Ich könnte euch jetzt Statistiken zeigen und Grafiken, wie sich die Scheidungszahlen in unserem Land verändert haben. Eine Zeit lang haben wir dann als Christen gesagt, naja gut, also die Welt lässt sich scheiden, aber wir Christen machen das ja nicht. Aber wir stellen fest, dass das auch ein Thema ist, was was wir in unseren Gemeinden einfach nicht ignorieren können, was uns einfach begegnet dadurch, dass auf der einen Seite Menschen zu uns in die Gemeinden kommen, die Entscheidungshintergrund haben. Wir haben jetzt gerade wieder ein paar Ehevorbereitungskurse laufen und wir stellen fest, dass ganz, ganz viele der jungen Leute, die heute Ehe anfangen, aus einem Hintergrund kommen, wo die Eltern geschieden waren und wo es dann auch wichtig ist, sowas mal aufzuarbeiten und mal darüber nachzudenken, warum ist es eigentlich so weit gekommen und wie gehen wir damit um, was hat es in uns ausgelöst. Meine Frau kommt selber aus einer geschiedenen Ehe und das ist schon was uns in unserer Partnerschaft beschäftigt hat und auch Probleme gemacht hat. Und deswegen ist es von dieser Seite her, was uns beschäftigt. Aber auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass nur die Tatsache, dass wir sagen, wir gehören zu Jesus und wir gehen in eine Gemeinde, dass uns das nicht davor bewahrt, dass unsere Ehen womöglich schlecht laufen, dass es richtig große Probleme gibt und dass auch Christen entweder darüber nachdenken oder das dann auch tun, dass sie sich trennen. Und dann ist ja schon die Frage, darf man sowas überhaupt? Unter welchen Bedingungen darf man das? Und wie sieht es denn danach aus? Und das möchte ich heute ein bisschen mit euch erörtern. Bevor wir allerdings auf die Einzelheiten eingehen, möchte ich was ganz, ganz Allgemeines an die Stelle setzen, an den Anfang setzen. Nämlich das, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Ich möchte anfangen mit, jetzt brauche ich doch die Brille, sonst kann ich euch nicht sagen, ob es Jeremia oder Jesaja ist. Es ist Jeremia. 29, Vers 11. Eine Stelle, die ich persönlich sehr liebe, wo Gott uns was über seine Pläne für uns verrät. Er sagt, denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr, Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Also Gottes Plan mit uns ist, dass er uns eine Zukunft gibt und eine Hoffnung und er hat Pläne für uns, die zu unserem Heil sind und nicht zu unserem Unheil. Und das ist ganz wichtig, dass wir das mal festhalten, dass Gottes Pläne mit uns gut sind, dass Gott Gutes mit uns im Sinn hat. Die zweite Stelle, neutestamentlich, die dazu passt, könnt ihr euch vielleicht schon denken, ist Johannes 10, Vers 10, wo es heißt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Auch da sagt Jesus ganz eindeutig, dass das Ziel Gottes mit uns ist, dass er möchte, dass wir ein Leben in der Fülle haben. Also, dass es uns gut geht, dass wir erfüllt sind von Gutem. Und das ist auch das Ziel, was Gott mit uns hat in Bezug auf unser Leben in einer Partnerschaft. Das Ziel Gottes mit uns ist, dass wir hier was Gutes erleben. Auch wenn man heute so, habe ich so einen Eindruck, in der Gesellschaft eigentlich selten über Ehe spricht, ohne dass so ein sarkastischer Unterton dabei ist, so: Du trägst auch eine Kette oder wie lange bist du denn verheiratet? Ja, fast 25 Jahre. Und wie lange musst du noch? Oder ich weiß nicht, was ihr da so kennt. Oder auch das, was bei uns jetzt mehr und mehr so im Kommen ist, dass man Junggesellenabschied feiert und nochmal richtig die Sau rauslässt, bevor der Spaß im Leben aufhört. Man kann das ja durchaus auch unterschiedlich gewichten. Und ich merke einfach, dass das dass der Wert von Ehe heutzutage eigentlich durchaus abnimmt. Viele Leute heiraten heute gar nicht mehr, weil sie sagen, wozu brauche ich den Trauschein? Man kann heute ja auch so zusammenleben. Aber so wie wir das in der Bibel sehen, hat Gott sich schon was dabei gedacht. Das mit der Ehe könnte man auch, also ich möchte jetzt nicht die Ehe an sich rechtfertigen, das wäre noch wieder ein anderes Thema, aber ich möchte so grundsätzlich mal ein bisschen darauf eingehen, was Gott sich beim Thema Ehe gedacht hat. Da lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 24. Das braucht er, denke ich, nicht nachschlagen, weil er es auswendig kennt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Also das ist was, wo man jetzt natürlich schon ein bisschen interpretieren kann, was meint Jesus damit, wenn er sagt, die werden ein Fleisch werden. Aber lasst uns einfach mal so an dem Punkt stehen bleiben, dass wir sagen, es heißt zunächst mal ganz offensichtlich, dass es eine Einheit gibt. Und zwar eine Einheit, die nicht bloß irgendwie die bilden eine Sozietät, so Hutter und Partner oder irgendwie sowas, wo man dann gegebenenfalls, so wie, erinnert ihr euch noch an die Fusion von Daimler und Chrysler, das hat irgendwie nicht so funktioniert und dann, ja, dann entfusioniert man sich halt wieder. Und das ist nicht so das, was Gott vorhat, sondern er sagt, ein Fleisch, so, ich habe kürzlich erst einen Bericht gesehen über Hecken aus Thomas, was für Bäumen, die man so irgendwie über Kreuz pflanzt, keine Ahnung, was das war, irgendwelche Bäume. Und dann haben sie gesagt, dann muss man die an der Stelle, wo sie sich überkreuzen, muss man die ein bisschen anschneiden und dann bindet man die zusammen und dann wachsen die da zusammen. Und wenn du anschließend die Hecke wieder wegmachen willst, dann sind die ein Fleisch. Dann hast du nicht mehr zwei Bäume, sondern einen. Dann sind die zusammengewachsen und dann geht es nicht ohne große Verletzungen. Neutestamentlich lesen wir in Matthäus 19, 5 bis 6, wo Jesus diese Stelle zitiert und sagt, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und so werden die zwei ein Fleisch sein. Und dann fügt Jesus jetzt hinzu im Vers 6, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Hören wir, denke ich, ganz, ganz oft bei Trauungen. So, das ist eigentlich das, was Jesus sich vorgestellt hat, was Gott sich gedacht hat, als er die Ehe gemacht hat, dass er gedacht hat, es sind zwei Menschen, die werden eine Einheit und die wachsen zusammen. Und jetzt ist ganz, ganz früh schon, nachdem Gott die Ehe gestiftet hat, was passiert, nämlich, dass der Mensch sich von Gott entfernt hat, dass er gesündigt hat. Und dabei ist nun was eingetreten, was im ursprünglichen Plan Gottes nicht vorgesehen war, nämlich, dass auch, nicht nur, aber eben auch in Bezug auf die Ehe, Probleme auftreten, die ursprünglich eben so nicht geplant waren. Und deswegen hat Gott irgendwann auch mal über Ausnahmen geredet. Er hat im Gesetz dann auch verankert, wie man damit umgehen soll, wenn es mit dieser lebenslangen Ehe, so wie sie ursprünglich geplant war, nicht funktioniert. Und wir stellen fest, dass das im Neuen Testament teilweise aufgegriffen wird, auch was dazu gesagt wird, aber wir stellen fest, dass sich die Regeln oder die Grundsätze im Neuen und im Alten Testament doch sehr, sehr stark verändern. Deswegen werden wir uns hauptsächlich mit dem Neuen Testament beschäftigen, aber wir werden auch ein bisschen ins Alte Testament reinschauen, um einfach zu verstehen, was sich da geändert hat und was wir da für Schlüsse daraus ziehen können. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann stellen wir fest, dass es Bestimmungen über die Scheidung gab. Da gab es nicht viel, aber es gab vor allem eine Stelle, 5. Mose 24. Und da möchte ich vielleicht ganz kurz was dazu sagen. Das könnt ihr vielleicht mal bei Gelegenheit daheim nachlesen. Ich möchte die Zeit jetzt hier nicht dazu verwenden. Aber da sagt Gott, wenn ein Mann seine Frau, wenn er keinen Gefallen mehr an ihr findet und er sie entlässt, also sich von ihr scheidet, dann soll und er ihr einen Scheidebrief gibt, genau so ist es formuliert, und sie wird danach die Frau eines anderen Mannes und der findet auch keinen Gefallen mehr an ihr und trennt sich auch von ihr, dann darf der erste Mann diese Frau nicht mehr zurücknehmen. Also, da wird nicht gesagt, ein Mann kann sich unter diesen und jenen Umständen von seiner Frau scheiden lassen. Es wird auch eigentlich nicht gesagt, wenn er sich scheiden lässt, soll er ihr einen Scheidebrief geben. Wird man nach dem Neuen Testament lesen, dass das später anders interpretiert wurde. Es wird auch nicht gesagt, was weiß ich, dass das unter bestimmten Bedingungen in Ordnung ist oder nicht, sondern ich sage nur, wenn das passiert ist und wenn das danach eben nochmal passiert, dass dann der erste Mann seine ursprüngliche Frau nicht wieder heiraten darf. Kann man sich jetzt auch überlegen, warum das so ist. Das würde heute Morgen den Rahmen bei weitem sprengen. Dürft ihr gerne auch mal nachlesen. Aber das ist so ziemlich die einzige Stelle im Gesetz im Alten Testament, wo ein bisschen ausführlicher was zu Scheidung steht. Diese Stelle ist keine Begründung oder keine Ermutigung zur Scheidung, sondern sie regelt einfach bestimmte Verfahrensweisen und eigentlich beschränkt sie die Option einer Scheidung bzw. einer Wiederverheiratung. Und in einer gewissen Weise stellt sie auch einen gewissen Schutz für die geschiedene Frau dar. Wenn ich vor allem alttestamentlich ein bisschen unterscheide, dass der Mann seine Frau entlässt und die Frau diesen Schutz braucht, es gibt auch umgekehrte Stellen, werden wir nachher auch noch lesen, Es war nicht so, dass sich die Frau nicht von ihrem Mann scheiden konnte grundsätzlich, aber sagen wir mal, es war für die Frau sehr viel schwieriger. Üblicherweise war die Rechtsstellung der Frau zu alttestamentlicher Zeit sehr, sehr viel schwieriger und sehr viel schlechter. Und von daher betrifft es hauptsächlich in dem Fall, oder ist so formuliert, dass es die Männer angeht, weil das üblicherweise doch die waren, die sich von ihren Frauen haben getrennt. Wenn wir in die Zeit Jesu schauen, dann stellen wir fest, dass zur Zeit Jesu die Scheidung sehr viel verbreiteter war als im Alten Testament und dass auch die Regelungen zur Scheidung sich, sagen wir mal, etwas fortentwickelt hatten. Da gab es zum Beispiel verschiedene Gelehrte. Diese Gelehrte haben nun auch unterschiedliche Hürden gesetzt für die Scheidung. Da gab es zum Beispiel den Lehrer Schammai, der gesagt hat, also man kann sich von seinem Partner nur trennen wegen Unzucht. Also das heißt wegen Ehebruch oder wie es dann auch im Alten Testament schon festgelegt war, wenn man bei der Hochzeit festgestellt hatte, dass der Ehepartner einem vor der Hochzeit schon untreu war sozusagen. Dann gab es einen anderen Rabbi, der hieß Hillel. Der hat gesagt, man kann sich von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen, wenn sie sich als untüchtig erweist, zum Beispiel wenn sie die Suppe anbrennen lässt. Also war dann auch schon Scheidungsgrund. Der Rabbi Akiva, der finde ich, geht noch einen Schritt weiter, der sagt, du kannst dich auch scheiden lassen, wenn du eine schönere findest. Und wir merken schon, dass die rabbinische Lehre zur Zeit Jesu, sage ich mal, sich vom Geist dessen, was Gott ursprünglich festgelegt hat, doch ein gewisses Stück entfernt hatte. Um das jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und vor diesem Hintergrund müssen wir auch sehen, was Jesus zu diesem Thema sagt. So, in Matthäus 5, bevor wir das lesen, möchte ich uns einfach kurz in Erinnerung rufen, in welchem Zusammenhang Matthäus 5 steht. Was ist das für ein Abschnitt? Ihr wisst es ja sicher. Bergpredigt, genau. In der Bergpredigt, da sagt Jesus zu ganz vielen Dingen, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. So, und was macht er in jeder einzelnen dieser Aussagen? Er hebt die Gesetze nicht auf, sondern er macht sie schärfer. So, er hat gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht schwören. Und er sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Also du sollst keinen falschen Eid schwören, so sagt er. Er sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Das, was ihr sagt, soll richtig oder falsch, also richtig sein. Ihr sollt, wenn er Ja sagt, soll es ein Ja sein. Wenn er Nein sagt, soll es ein Nein sein. Sagt, ihr habt gehört, dass gehört ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, dann bist du eigentlich schon schuldig. So, Jesus verschärft all diese Gebote nochmal. Und in diesem Zusammenhang sagt er auch was über Ehebruch, wo er sagt, der Ehebruch beginnt nicht dann, wenn man miteinander ins Bett geht, sondern er beginnt in Gedanken. Und in diesem Zusammenhang steht jetzt eben auch Matthäus 5, 31 und 32. Und da sagt nun Jesus nicht, dass in der Bibel geschrieben steht, denn es steht nicht geschrieben, aber es heißt, es ist aber gesagt. Wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Und jetzt hört er schon, das ist nicht das, was in der Bibel steht. In der Bibel steht, wenn einer seine Frau entlassen hat und ihr einen Scheidebrief gegeben hat. Also es war nicht das, was Gott wollte, dass man tut, sondern es war das, was übliche Praxis war. Und deswegen ist es auch nicht so steht geschrieben, sondern es ist gesagt worden. Also wer seine Frau entlassen will, das war eben rabbinische Lehre, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, der macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, der begeht Ehebruch. So, Jesus verschärft auch hier, das zwar nicht das alttestamentliche Gebot, aber die Auslegung. Und es ist meine Überzeugung, dass auch die anderen Gebote mit dem Töten und dem Stehlen und was weiß ich was alles, dass die nicht so gedacht waren, dass man sagt, und ihr kennt es vielleicht, wer mit mir schon eine Weile zusammen war, hat es vielleicht von mir schon mal gehört, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Muss man aufpassen, wenn er dich erst auf die linke schlägt, darf man zurückschlagen. Versteht ihr, so ist es nicht gemeint. Also es geht nicht darum, dass wir es einfach buchstabengenau auslegen und sagen, ja, da steht nur was von Töten, aber da steht ja nichts von, was weiß ich, Körperverletzung mit Todesfolge oder so. Das darf man dann vielleicht schon oder ich darf den auch beleidigen und stehlen, ja, aber so ein bisschen betrügen oder so darf man ja vielleicht, versteht ihr? Also es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Schlupflöcher finden, sondern es geht eigentlich darum, dass wir den den Sinn dessen verstehen, nämlich dass Gott gesagt hat, ich möchte, dass ihr in Frieden miteinander leben könnt, ich möchte, dass ihr euch gegenseitig respektiert und dass ihr auch Grenzen respektiert. Und so ist hier mit der Ehe auch. Es geht nicht darum, dass wir nach irgendwelchen Schlupflöchern suchen, wie wir aus der Ehe möglichst gut wieder rauskommen oder wie man das nun auch regeln kann, sondern es geht eigentlich darum, dass Gott gesagt hat, ich möchte, dass es euch gut geht, ich möchte, dass ihr euer Leben und auch eure Ehe genießen könnt und dass da auch eine gewisse Sicherheit und Schutz da ist. Eine Parallelstelle dazu, Markus 10, 11 und 12, da sagt Jesus, wer sich scheidet von einer Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann, heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Das ist nun im Prinzip fast dasselbe, wie was in Matthäus steht, nur dass diese Ausnahme fehlt, nämlich außer wegen Hurerei bzw. wegen Ehebruch. Und das, was ich daraus schließe, ist, dass Jesus genau dasselbe Ziel hat, wie wir es im Alten Testament eigentlich finden, nämlich dass Gott die Ehe eingesetzt hat und dass Gott diese Ehe schützen möchte. Wenn Jesus eigentlich sehr, sehr hart davon redet, dass es eigentlich nicht möglich ist, sich von seiner Frau zu trennen oder sich von seinem Mann zu trennen, dann zeigt es für mich, dass das Ziel Gottes der Schutz der Ehe ist. Die ganzen Regelungen, die wir jetzt hier lesen, die haben nichts damit zu tun, dass Jesus die Scheidung regeln will und dass er uns einen Katalog geben möchte, wann das möglich ist und so, sondern das Ziel dessen, was Jesus sagt, ist, dass er möchte, dass die Ehe geschützt wird und dass wir an der Ehe festhalten. Dass wir versuchen, diese Ehe fortzuführen und das mit der Kraft Gottes hinzubekommen. Im Alten Testament, also wenn wir hier lesen, man kann sich wegen Unzucht von seiner Frau scheiden lassen, dann sind da eigentlich zwei Dinge dran beteiligt oder bezieht sich auf zwei Dinge. Das erste ist, wenn eine Frau eben nicht mehr Jungfrau war, wenn sie geheiratet hat. Was für eine Strafe gab es da? Wisst ihr das zufällig? Da gab es die Todesstrafe. Und die zweite Möglichkeit war, dass einer von beiden Partnern fremdgegangen ist. Was gab es da für eine Strafe dafür? Da gab es die Todesstrafe. So, die Frage ist jetzt, Scheidung wegen Unzucht. Ja, alttestamentlich eigentlich unnötig, weil da musste ich mich nicht scheiden lassen, weil mein Ehepartner das sowieso nicht überlebt hat. Da wollen wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. So, insofern, wenn man genau hinguckt, sehen wir, dass Jesus eigentlich hier uns eine Tür aufmacht, wo, finde ich, mit sehr viel Augenmaß die Sache angeht. Aber wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Das heißt aber doch auf der anderen Seite auch, oder ich fange es jetzt nochmal so an, dass er den Gedankengang richtig versteht. Wenn Jesus sagt, wenn jemand sich von seiner Frau oder von ihrem Mann scheiden lässt, dann ist das Ehebruch, Klammer auf, außer wenn es wegen Unzucht ist, Klammer zu. Dann heißt es doch, okay, wenn, jetzt beziehe ich es vor allem mal auf die Untreue innerhalb der Ehe, wenn dein Partner dir untreu war, dann ist es keine Sünde, sich scheiden zu lassen, aber es ist auch kein Zwang. Also könnt ihr das nachvollziehen? Jesus sagt, wenn du das tust, dann sorgst du dafür, dass dein Partner die Ehe bricht oder dass du brichst eben selber die Ehe. Die Ausnahme ist, wenn die Ehe schon gebrochen wurde, aber es heißt nicht, dass wir uns unbedingt trennen müssen, wenn der Partner untreu war. So, es ist also eine Möglichkeit, aber kein Zwang oder kein Muss. Und der Hintergrund, den ich darin sehe, ist, ich habe vorher gesagt, Jesus möchte die Ehe schützen, aber wenn die Ehe eben insofern schon gebrochen ist, dann ist sie eben gebrochen. Und dann kann ich sie auch nicht mehr erneut brechen in dem Sinn. Matthäus 19, da kommen Pharisäer zu Jesus und fragen ihn, weil sie ihm eine Falle stellen wollen, sagen, darf man sich von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Also das war so diese Position vom Rabbi Hillel, was ich euch vorher gesagt habe. Und da sagt Jesus Folgendes darauf, Matthäus 19, Abvers 4. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Das ist das, was wir vorher miteinander gelesen haben. So, auf die Frage, darf man sich aus jedem Grund von seiner Frau trennen, Klammer auf, oder gibt es nur bestimmte Gründe? Da antwortet Jesus eigentlich gar nicht. Er sagt nicht, ja, aus diesem Grund geht es und aus einem anderen Grund geht es nicht, sondern er sagt bloß, eigentlich war es nicht so vorgesehen. Er sagt nicht, wir dürfen uns aus diesen oder jenen Gründen scheiden lassen. Er sagt eigentlich noch nicht mal, dass es eben aus, wenn ein Partner den anderen betrügt sein darf, sondern er sagt hier einfach, eigentlich hat Gott sich das anders gedacht. Eigentlich ist dieser Fall gar nicht vorgesehen. Und auch da wieder sehe ich diesen einen Punkt, wo Jesus eigentlich die Ehe schützen will und wo er nicht das Tor eigentlich aufmachen will und sagen möchte, also aus diesen und jenen Gründen geht es, sondern das Ziel, was im Fokus Jesu ist und was er verfolgen möchte, ist, die Ehe zu schützen und die Ehepartner eben davor zu bewahren, sich aus irgendwelchen Gründen zu trennen. Und dann kommt Vers 7, wo die Antwort jetzt der Pharisäer wiederkommt. Da sagten sie zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Jetzt haben wir vorher gelesen, dass es eigentlich keine Vorschrift von Mose war, aber auch darauf geht Jesus eigentlich nicht ein, sondern er sagt im Vers 8, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen scheiden zu lassen. Am Anfang war das nicht so. Also auch hier wieder, die Zielrichtung Jesu ist vollkommen klar. Er sagt, es war nicht so vorgesehen. Eigentlich möchte ich das gar nicht. Der Vater möchte das eigentlich gar nicht. Aber weil die Herzen der Menschen hart sind, weil wir harte Herzen haben, deswegen hat Mose den Israeliten das erlaubt. Er hatte es nicht geboten, er hat es erlaubt. Wobei auch das müsste man jetzt im Alten Testament mal intensiv nachforschen, dann werden wir feststellen, dass auch da die Stellen relativ dünn gesät sind, wo sowas überhaupt ist. Und jetzt kommt genau diese Ausnahme, die wir vorher angesprochen haben, Vers 9, wo er sagt, ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheiden lässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Nach da wieder sehen wir jetzt, Jesus sagt, eigentlich gibt es gar keinen Anlass für Scheidung. Ausnahme ist der Ehebruch, aber auch da ist es nicht zwingend. Er formuliert es wieder so, dass er sagt, eigentlich ist jede Scheidung ein Schritt zum Ehebruch, außer wenn der Ehebruch eben schon passiert ist. So, und das heißt eben auch, dass wir, wenn wir das nun eben so stehen lassen wollen und das Wort Jesu ernst nehmen, dass wir heute eigentlich den Fall haben, dass Menschen, die geschieden sind, wollen wir nachher im Neuen Testament nochmal lesen, dass die streng genommen eigentlich nicht mehr heiraten können. Jesus sagt, wer sich von seiner Frau trennt oder wer sich von seinem Mann trennt, der begeht ihr gegenüber oder der schickt sie in den Ehebruch oder gibt verschiedene Formulierungen da oder er begeht eben auch selber Ehebruch. Und dann habe ich eben auch gesagt, erstens, Jesus macht selber so eine Ausnahme und zweitens, sowohl Jesus als auch Paulus, die waren nun auch nicht weltfremd. Die haben in dieser Welt gelebt und die haben das auch wahrgenommen, was da passiert und was es für Fälle gibt oder für Lebenssituationen, in denen wir stehen. Und jetzt würde ich gerne mit euch in die Briefe gehen und mal anschauen, was der Paulus zu dem Thema schreibt. Da lesen wir in 1. Korinther Kapitel 7 zum Beispiel, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll, Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass einem Mann und dass ein, oder, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Was wir hier sehen, ist eigentlich, dass Paulus genau das wiederholt, was Jesus gesagt hat. Deswegen sagt er auch, den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr. Weil er im Prinzip genau das wiedergibt, was Jesus auch gesagt hat. Nämlich, dass man sich nicht scheiden lassen soll. Und dann sagt er was dazu, was wir so in den Evangelien eigentlich nicht lesen, aber was eigentlich die logische Fortführung dessen ist. Nämlich, dass er sagt, wenn jemand geschieden ist, dann soll er unverheiratet bleiben. Denn Jesus sagt ja, wer sich von seiner Frau trennt oder wer seine Frau wegschickt, der sorgt dafür, dass sie die Ehe bricht. Und wer sich selber von seiner Frau trennt, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Damit ist vermutlich nicht der Akt der Scheidung selber gemeint, sondern dass die Ehe hinterher quasi dadurch gebrochen wird, dass man sich mit einem neuen Partner verbindet. Und Paulus sagt hier, also wenn die Ehe dann doch geschieden ist, so sollen die Partner unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem alten Partner versöhnen. Auch hier ist die Scheidung eigentlich eine Ausnahme. Und auch hier ist das Ziel, was Paulus anführt, eigentlich die Ehe zu bewahren. Und jetzt kommt es interessanterweise im Vers 12, macht er jetzt weiter. Und da sagt er, den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. So, das ist also was Jesus nicht gelehrt hat, was wir glauben, aber trotzdem für uns bindend ist, weil Paulus das schon in der Autorität des Heiligen Geistes gesagt hat. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Also jetzt haben wir einen Fall, das sind zwei Menschen, die sind miteinander verheiratet und dann kommt einer von beiden zum Glauben. In diesem Fall, sagt Paulus, soll derjenige, der zum Glauben gekommen ist, sich nicht scheiden lassen. Jetzt kann man fragen, warum sollte der sich überhaupt scheiden lassen? Auf dem Hintergrund dessen, was wir das letzte Mal miteinander besprochen haben, dass es eigentlich wichtig ist, dass wir gläubige Partner haben, könnte man jetzt sagen, okay, jetzt bin ich zum Glauben gekommen, ich soll einen gläubigen Partner haben, jetzt lasse ich mich von meinem ungläubigen Partner scheiden. Paulus sagt, nee, wenn dein Partner bei dir bleiben möchte, wenn dein Partner an dieser Ehe festhält, dann bleib in dieser Ehe. Auch hier sehen wir, das Ziel, was Gott eigentlich hat, ist die Ehe zu bewahren, die Ehe zu schützen. Auch in diesem Fall, den Gott eigentlich gar nicht haben möchte, nämlich, dass wir verheiratet sind mit jemand, der mit uns nicht den gleichen Weg geht, sagt Paulus, nee, die Ehe soll geschützt sein und trenn dich nicht, wenn dein Partner das nicht will. Auch da sehen wir, dass im Alten Testament das zum Teil etwas anders gehandhabt wurde. Bei Nehemia und bei Esra können wir das nachlesen. Aber Paulus ist hier eigentlich relativ eindeutig. Und er sagt, wenn der ungläubige Teil an der Ehe festhalten will, dann trenn du dich nicht. Und dann kommt der Vers 15 und da lesen wir Folgendes. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Also jetzt haben wir den umgekehrten Fall, nämlich einer von beiden kommt zum Glauben und der andere nicht. Und dann sagt der Part, der nun nicht zum Glauben gekommen ist, also mein Ehepartner, das ist nicht mehr dasselbe, der ist vollkommen durchgeknallt, vollkommen gaga, was weiß ich, springt immer in Gottesdienst, will 10% von unserem Einkommen an diese Sekte überweisen, und ständig, was weiß ich was, und dann müssen wir immer beten und keine Ahnung und so, und das will ich nicht mehr haben. Und dann sagt der Teil, okay, also du kannst machen, was du willst, ich gehe meine eigenen Wege. Und dann sagt Paulus, der gläubige Teil, also derjenige, der zum Glauben gekommen ist, der muss an dieser Ehe nicht krampfhaft festhalten. sondern wenn der ungläubige Partner sich scheiden lassen will, dann soll er sich scheiden lassen. Und dann kommt ein interessanter Satz, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Das heißt doch, dass derjenige, der aus so einer Ehe geschieden wird, dass der frei ist zu heiraten. Was sollte es sonst heißen? Er ist nicht gebunden. Er ist nicht an seinen ehemaligen Partner gebunden und damit, sagt Paulus, ist er eigentlich frei, wieder zu heiraten. Die Begründung, die Paulus liefert, ist, Gott hat uns doch zum Frieden berufen. Man könnte ja auch mal umgekehrt rum fragen, welche Möglichkeiten hätte der gläubige Partner überhaupt gehabt, an dieser Ehe festzuhalten. Er kann die Scheidung ja vermutlich nicht verhindern. Ich weiß nicht, wie es damals rechtlich gesehen war. Bei uns ist es definitiv ja auch so, dass wenn ein Partner sich scheiden lassen will, kann das der andere eigentlich nicht verhindern. Er kann es vielleicht rauszögern, aber verhindern kann man es letztendlich nicht. Und so ähnlich wird es damals auch gewesen sein. So, die Frage, um die es hier ganz, ganz stark geht, ist, wie sollte sich der gläubige Partner verhalten? Er muss nicht wieder heiraten, aber er darf. So, die Priorität nochmal an dieser Stelle ist, Gott möchte eigentlich, dass diese Ehe erhalten bleibt. Vermutlich auch ein bisschen mit Blick auf die Kinder, wenn welche da sind. Die Tatsache, dass wir mit einem Ungläubigen verheiratet sind, berechtigt uns nun nicht, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr oder Gott möchte ja auch, dass ich mit einem gläubigen Partner verheiratet bin, deswegen lasse ich mich scheiden. Umgekehrt, weil Paulus diese gemischte Ehe hier unter den Schutz Gottes auch stellt, können wir andersrum allerdings auch nicht ableiten, dass wir sagen, dann können wir aber auch ungläubige Leute heiraten. Das ist nun wieder was, da bitte ich euch dann von mir aus die Predigt von vor 2 Wochen euch anzuhören oder mit mir einfach nochmal darüber zu reden. Ich denke, andersrum gilt es so sicher nicht, sondern das bezieht sich eben auf den Fall, wo die Ehe vorher schon bestanden ist und während der Ehe einer von beiden zum Glauben kommt. Also die Priorität Gottes hier ist der Friede. Das heißt, Gott möchte, dass wir Friede haben, dass wir uns nicht in diesem Fall unter Druck setzen, dass wir sagen, ich muss jetzt irgendwie, Paulus sagt ja, weißt du, ob du deinen Mann oder deine Frau retten wirst? Also wir sind nicht dafür verantwortlich, ob jemand gerettet wird oder nicht. Wir müssen uns da in dem Sinn nicht unter Druck setzen lassen. Und in diesem Fall ist die Scheidung möglich, allerdings nur dann, wenn die Initiative von dem Teil ausgeht, der eben nicht glaubt. Eine interessante Frage, die sich mir dann noch gestellt hat, ist, ich habe da an Matthäus 18, Vers 17 gedacht, wo Jesus sagt, wenn dein Bruder sündigt, dann geh hin und ermahne ihn. Und wenn er nicht auf dich hört, dann nimm doch jemanden dazu und ermahne ihn nochmal. Und wenn er auch auf die nicht hört, dann bring's vor die Gemeinde. Und wenn er auch auf die Gemeinde nicht hört, was ist dann? Na? Genau, dann behandle ihn als Ungläubigen. Ja. Also war einfach noch so ein Gedanke. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in Bezug auf die Scheidung auch so sehen muss. Was ich mit diesen Stellen eigentlich uns zeigen wollte, ist, dass die Möglichkeiten, die Ausnahmen für eine Scheidung durchaus erwähnt werden, aber dass die nicht sehr hoch gehängt werden. Also das Ziel ist eigentlich immer, die Ehe zu bewahren, die Ehe zu schützen. Und trotzdem habe ich ganz, ganz stark den Eindruck, dass so zwischen den Zeilen immer wieder klar wird, es ist nicht so, dass Jesus oder dass Paulus unsere Situationen nicht kennt. Die haben beide auf dieser Welt gelebt und die haben gewusst, wie es hier zugeht. Ich möchte jetzt nochmal auf diesen Punkt der Wiederverheiratung, der Wiederheirat zu sprechen kommen. Wenn wenn jemand nicht gebunden ist an seinen Partner, so wie es hier heißt, ich lese das nochmal ganz kurz vor. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Nicht gebunden zu sein. Wenn das nun hieße, ich bin nicht gebunden, beim Partner zu bleiben, ist jetzt die Frage, wenn der andere geht, kann ich ja auch nicht bei ihm bleiben. Also ich kann mir nicht vorstellen, also damit, dass es so gemeint war, ich bin quasi nicht gebunden, an dieser Ehe festzuhalten. Denn wenn der andere die Ehe beendet, wenn der andere auszieht, wenn der andere sich scheiden lässt, wieder heiratet, da habe ich ja letztendlich ganz, ganz wenig Einfluss drauf. Also das ist was ich nicht glaube, was damit gemeint ist. Sondern wenn Paulus sagt, der ist nicht gebunden, der ist frei in diesem Fall, dann ist er richtig frei. Die zweite Frage, darf man bei einer Scheidung wegen Ehebruchs wieder heiraten? Wir hatten gesehen, dass Jesus diese Ausnahme macht. Er sagt nicht, also ihr dürft euch scheiden lassen, wenn euer Partner Ehebruch begeht, sondern er formuliert es andersrum, finde ich sehr, sehr viel zurückhaltender. Nämlich er sagt, eine Scheidung führt zu Ehebruch, es sei denn, wenn der Ehebruch bereits passiert ist. Und da möchte ich jetzt auf die alttestamentliche Praxis nochmal zurückkommen. Im Alten Testament war es so, dass der Partner, wenn er Ehebruch begangen hat, diesen Ehebruch typischerweise nicht überlebt hat. Weil wir haben vorher gesagt, da stand die Todesstrafe drauf. Das heißt, für den betrogenen Partner konnte der dann wieder heiraten. Als Witwer, als Witwe, klar. Natürlich stand es ihm frei oder ihr frei, sich einen neuen Partner zu suchen. Im Neuen Testament wird nicht mehr gesteinigt. So, der Gedanke, der war mir bis vor kurzem nur neu, aber habe ich dann mal gehört und habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, irgendwie stimmt schon. Neutestamentlich, wenn wir nun sagen würden, der darf sich zwar scheiden lassen, aber darf nicht wieder heiraten, wenn Ehebruch begangen worden ist, dann wäre das in Bezug auf das Alte Testament ja eigentlich eine Bestrafung dessen, der nichts falsch gemacht hat. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Er darf sich zwar scheiden lassen von seinem Partner, aber er durfte danach nicht heiraten. Dann wäre eigentlich derjenige, der nichts falsch gemacht hat, der Bestrafte. Und insofern finde ich es eigentlich auch konsequent und logisch, dass wir sagen, so wie derjenige, der von einem ungläubigen Partner geschieden wurde, wieder heiraten darf, so darf auch derjenige wieder heiraten, dessen Ehe aufgrund von ehelicher Untreue geschieden wurde. So, jetzt möchte ich abschließend gern uns davor bewahren, jetzt in so ein bestimmtes Muster zu fallen. Manche Leute, die suchen jetzt nach einem christlichen Gesetzbuch. Und die sagen, jetzt müssen wir mal gucken, welcher Fall ist wo abgehandelt und wo finden wir das und was weiß ich. Ich kann sowas in der Bibel nicht finden. Ich kann nicht finden, dass die Bibel jeden möglichen Fall abdeckt. Das heißt, was ich in der Bibel finde, sind Prinzipien. Und das Prinzip, und ich hoffe, dass wir das inzwischen oft genug gehört haben, dass wir das wissen, das Prinzip Gottes ist zunächst mal, die Ehe zu schützen. Das ist das oberste Ziel, was Gott mit jeder dieser Regelungen eigentlich hat. Und alles andere sind Ausnahmen, sind Seitenwege, sind Umwege, um eine Situation, die so eigentlich hätte gar nicht eintreten sollen, irgendwie doch zu was Gutem zu führen und doch wieder zum Frieden zu bringen. Und meine Erfahrung nach nun doch ein paar Jahrzehnten im Reich Gottes ist die, je länger ich lebe, desto mehr stelle ich fest, es gibt beliebig komplizierte Fälle. Und es gibt beliebig schwierige Fälle. Und es gibt beliebig zweideutige Fälle. Bloß mal so ein kleines Beispiel. da ist eine Frau oder ein Mann, von mir aus auch noch gläubig, und der Partner entzieht sich seinem Ehepartner dauerhaft in der Ehe oder verhält sich unmöglich oder was weiß ich irgendwas. Letztendlich kann ich jetzt sagen, ja, gut, das ist jetzt so, da muss der andere damit umgehen. Ich kann jetzt auch sagen, letztendlich treibt er ihn eigentlich in Ehebruch. Einer von beiden hat dann irgendwie die schlechteren Nerven und verliert die Selbstbeherrschung. Ist jetzt der eine schuldig und der andere nicht? Oder sagt man, ja gut, eigentlich war der Auslösende ja derjenige, der nicht fremdgegangen ist. Und ihr merkt schon, jetzt kann man natürlich ganz klar sagen, na gut, also in der Bibel steht was für ein Ehebruch. Vom anderen steht relativ wenig. Ist schon der schuldig, der die Ehe gebrochen hat. Aber es ist manchmal nicht ganz so einfach. Und dann kommen Leute, das hatten wir vor etlichen Jahren in der Ulmer Gemeinde, die sind dann schon geschieden und schon wieder verheiratet. Müssen die sich dann trennen, damit sie ihren alten Partner dann wieder heiraten können, wenn sie jetzt zum Glauben kommen. Und dann gibt es Familienkonstellationen, wo Leute verheiratet waren, unverheiratet zusammengelebt haben, was weiß ich. Und ich denke, ihr kennt in eurem persönlichen Bekanntenkreis vermutlich genügend Beispiele, wo ihr feststellt, es ist einfach ganz, ganz schwierig. Da werden zum Teil dann auch Fakten geschaffen. Dann hat ein Geschiedener mit einem neuen Partner wieder Kinder. Die Kinder sagen zum Partner Mama oder Papa, müssen wir jetzt sagen, ja, die Ehe steht nicht unter Gottes Segen, ihr müsst euch wieder trennen, da reißen wir die Familie auseinander. Versteht ihr? Es kann beliebig kompliziert werden und man muss einfach auch feststellen, wenn wir uns nicht an das halten, was in Gottes Wort steht, dann gibt es von der besten Lösung, gibt es dann bloß noch eine nicht mehr so gute Lösung und irgendwann gibt es dann nur noch schlechte Lösungen. Es gibt die gute Lösung einfach nicht mehr. Dadurch, dass wir uns an Gottes Willen vorbei verhalten, produzieren wir Chaos. Und speziell was Familie angeht, kann es irgendwann mal einfach in eine Situation enden, wo wir sagen, also es gibt hier einfach gar keinen guten Weg mehr. Weil durch das Verhalten der einzelnen beteiligten Leute das einfach unglaublich schwierig geworden ist. So, Gott zeigt uns die Ziele, die er hat. Und Gott zeigt uns so ein paar, Andeutungen, wie wir mit schwierigen Fällen umgehen können. Er zeigt uns, dass es Ausnahmen geben kann. Aber das Ziel, was über allem eigentlich stehen muss für uns, finde ich, ist, die Ehe zu erhalten. Auch für uns, darüber habe ich jetzt ganz wenig gesagt. Aber das heißt für mich natürlich auch, dass ich an der Ehe arbeite. Deswegen machen wir ja auch Ehevorbereitungskurse. Deswegen machen wir Seelsorge mit Ehepaaren. Deswegen versuchen wir auch über Predigten, Hauskreise, was weiß ich was, Werte zu vermitteln, damit Ehen gesund bleiben bzw. Gesund werden. Und trotzdem stellen wir fest, dass es in manchen Punkten einfach nicht funktioniert. Das Ziel ist trotzdem, dass die Ehe geschützt werden soll und dass die Ehe erhalten werden soll. Und in diesem, also von dieser ganzen Predigt, wenn ihr das mitnehmt, ist mir das Allerwichtigste. Und alles andere, was wir jetzt auch noch besprochen haben mit diesen Ausnahmen und so, das gibt uns eine Andeutung dessen, dass Gott nicht weltfremd ist, sondern dass Gott durchaus sieht, dass es Probleme gibt. Und dass er uns hier auch Andeutungen gibt, wie sowas gehandhabt werden kann. Aber es ist kein vollständiges Register, wo wir sagen können, Fall 1 unter Fall A. Und da sehen wir dann ganz genau, was wir zu tun haben. Hell.
Wie behandeln wir da so einen Menschen, beziehungsweise können wir den dann noch lieben, beziehungsweise
Nee. Wie behandeln wir Ungläubige? Ja, wir lieben die. Also das ist zum Beispiel auch der Grund.
Aber ich denke mal, dass es eine Situation manchmal ist, okay, ich komme mit Gläubigen dann besser aus, als wie eigentlich mit einem Ungläubigen, der eigentlich schon der in der Gemeinde ist und der hat jetzt irgendwas verfolgt.
Also, Moment, also müssen wir gucken, dass wir da Dinge nicht durcheinander bringen. Es geht nicht darum, dass jemand was falsch macht. Es geht darum, dass gläubige Leute nicht bereit sind, Buße zu tun über Fehlverhalten, mit dem man sie konfrontiert. Das ist was ganz, ganz anderes, wenn jemand irgendwelche Dinge falsch macht. Nee, also das ist nicht das, deswegen habe ich auch vorher nicht, bin ich auf eine Enge, wo du gesagt hast, schmeißen raus. Weil das ist das, was viele Leute unter Gemeindezucht verstehen, man schmeißt ihn aus der Gemeinde. Aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Nee, weil es heißt, er sei dir wie ein Heide und Zöllner. Und wie gehen wir mit den Leuten um? Hoffentlich. Wir lieben sie, wir laden sie ein. Natürlich dürfen die in der Gemeinde sein. Das ist ja gar kein Thema. Im Gegenteil, man bemüht sich vielleicht sogar noch umso mehr um die. Aber versteht ihr? Also deswegen, Jesus sagt, behandle ihn wie jemand, der gar nicht gläubig ist. Und so jemand wird eingeladen, so jemand wird freundlich behandelt, so jemand wird mit Liebe behandelt, mit Respekt. Aber ganz klar, natürlich. Genau. Gut, da haben wir das geklärt. Okay, abschließendes Wort. Jetzt weiß ich natürlich, dass das ein ganz, ganz heikles Thema ist. Jeder von uns hat, nein, vielleicht nicht jeder, aber viele von uns haben diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht. Und das ist was, wo, jetzt sage ich mal, ich möchte mal ein bisschen von uns hier weg auf eine andere Ebene bringen, dass wir den Punkt leichter sehen. Es gab schon Fälle von, jetzt sage ich mal, etwas bekannteren Persönlichkeiten, wo das mit Scheidung zum Thema wurde, auch bei uns im Verband. Und wo nun auf der einen Seite in der Theorie alles ganz, ganz einfach war für diejenigen, die nicht betroffen waren. Die haben gesagt, ja, der Fall ist doch vollkommen klar. Da gucke ich in die Bibel rein und da sehe ich, aha, so und so ist es. Und dann gab es andere, die hatten einen persönlichen Kontakt. Und die haben gesagt, ja, so einfach können wir das nicht sehen. Dann haben wir festgestellt, okay, diese Frage, die können wir jetzt am grünen Tisch entscheiden und da können wir sagen, so steht es geschrieben und so machen wir das, basta. Oder wir setzen uns seelsorgerlich mit der ganzen Geschichte auseinander und versuchen, und das ist eben auch was ich in der Bibel sehe, dass der Hinweis immer wieder auf diesen Frieden Gottes kommt und versuchen, einen Weg zu finden, eine Lösung zu finden, wie der Friede Gottes regieren kann. Im einzelnen Leben, in der Beziehung oder in den Beziehungen, die betroffen sind und auch in der Gemeinde. Und da finde ich es, und ich hoffe, dass das irgendwie jetzt in dieser Predigt auch ein bisschen rübergekommen ist, ich finde es wichtig, dass wir die Grundlagen und die grundsätzlichen Linien, die Gott zieht in seinem Wort, dass wir die sehr gut kennen, dass wir uns da gut auskennen. Und dass wir auf der anderen Seite aber auch nicht hergehen wie die Pharisäer, den Menschen eine Last auflegen und ihnen nicht helfen, diese Last zu tragen. Und deswegen möchte ich es eigentlich ein bisschen machen wie Jesus. Jesus hat nicht gesagt, ja, Scheidung ist eigentlich nicht das, was ich will. Aber wisst ihr, da gibt es ganz, ganz viele Ausnahmen und letztendlich wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und das alles gar nicht. Und da gibt es natürlich Ausnahmen und so. Sondern Jesus hat entweder gar keine Ausnahmen genannt oder er hat sehr enge Ausnahmen genannt, mit dem Ziel, die Tür nicht aufzumachen, sondern zu sagen, okay, das Ziel ist, die Ehe zu schützen, an der Ehe festzuhalten, an der Ehe zu arbeiten, danach zu schauen, dass das funktioniert. Und wenn ich feststelle, dass es nicht funktioniert, dann muss ich mich seelsorgerlich darum kümmern. Und seelsorgerlich heißt für mich immer auch, da gibt es nicht Fall A und Fall B und keine Ahnung, genaue Regularien, sondern da muss ich mich einfach auch mit den Personen auseinandersetzen. Und deswegen würde ich euch bitten oder ich möchte dafür werben, dass wir so eine Haltung haben und so einen Umgang miteinander haben, dass wir sagen, für uns persönlich, für uns, die wir jetzt, sage ich mal, verheiratet sind oder die wir heiraten wollen, sollte das vollkommen klar sein, dass wir das, was wir heute gehört haben, als Ziel Gottes, dass wir daran festhalten. Unter allen Bedingungen. Dass wir sagen, wir ziehen diese Möglichkeit der Scheidung für uns nicht in Betracht, sondern wir halten an dieser Ehe fest und wir arbeiten daran. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die in solchen Situationen leben und die mit solchen Situationen auch ihre Probleme haben, dann wollen wir uns auf diese Menschen einlassen und wir wollen mit ihnen auch, wenn wir solche Beziehungen haben, auch ganz klar darüber reden, wie das biblisch gesehen aussieht. Auf der anderen Seite ist mir sehr daran gelegen, dass wir zu aller Klarheit oder bei aller Klarheit, die wir aus dem Wort Gottes haben, dass wir da eben auch persönliche Situationen sehen und versuchen uns zu überlegen, wie hätte Jesus in dieser Situation gedacht und entschieden. Ich hoffe, dass wir damit leben und umgehen können. Genau. Ich würde jetzt einfach gerne zum Schluss noch beten und dann wollen wir das Abendmahl noch miteinander feiern. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort uns in großer Klarheit einfach deinen Willen zeigt und uns zeigt, Herr, was du für uns vorgesehen hast, Herr, was dein Plan ist für uns. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort uns auch darüber aufklärt, Herr, dass du einen guten Willen für uns hast, Herr, dass dein Wille für uns gut ist, dass dein Wille für uns unser Heil ist, dass du Gedanken des Friedens über uns hast, dass du uns Zukunft und Hoffnung geben möchtest. Und Herr, so bitte ich dich darum, dass jeder von uns einfach auf diesem Weg bleibt, Herr, dass wir deine Gebote ernst nehmen, Herr, dass wir auf deinen Wegen gehen und dass wir diesen Willen, den du für uns hast, Herr, dass wir dem auch folgen und dass wir die Früchte dessen dann auch ernten können, Herr, nämlich, dass es uns gut geht, dass wir ein Leben haben in Fülle und dass du uns segnen kannst. Und so bitte ich dich einfach, Herr, dass du jedem von uns hilfst, deinen Willen zu sehen und dass du uns die Kraft schenkst, deinen Willen zu tun. Dank dir, Herr, dass du einen guten Weg mit uns hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns das Vertrauen schenkst, Herr, dass wir diesen Weg gehen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns im Umgang mit den Menschen, mit denen wir zusammenkommen, einfach dein Herz schenkst, Herr. Dass wir die Menschen sehen, wie du sie siehst. Und dass wir ja, mit ihnen so umgehen, wie du das getan hättest, Herr. Und wir sehen, dass du ja, auf der einen Seite sehr hart manchmal geredet hast, die Menschen vor klare Entscheidungen gestellt hast, aber dass du auf der anderen Seite auch mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Barmherzigkeit umgegangen bist mit den Menschen. Und da möchten wir einfach von dir lernen, möchten dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, das auch so zu machen. Amen.